Mit Gefühlen ist das ja so eine Sache. Soll man sie zeigen oder lieber nicht? Sind Emotionen eine gute Grundlage für Entscheidungen? Umfragen sagen uns, dass sich immer mehr Bürger bei ihren Wahlentscheidungen von Emotionen leiten lassen. Ganz aktuell weist das eine Befragung zur Zustimmung für die AfD aus. 84% erklären ihre Entscheidung für die Partei mit Enttäuschung. Enttäuschung über die Politik der anderen Parteien. Die Enttäuschung ist eine sogenannte sekundäre Mischemotion, die aus unerfüllten Erwartungen entsteht und eine Mischung aus Trauer, Ärger und Überraschung beinhalten kann. In diesem Sommer veranstaltete die renommierte Yale-Universität eine Konferenz über Politik der Emotionen in demokratischen Systemen, um darüber nachzudenken, wie Emotionen in Demokratien konstruktiv wirken können, insbesondere in Zeiten von Krisen und Unsicherheit. Und damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Harald Welser, Sozialpsychologe und Publizist. Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Professor Norbert Bolz, Kommunikationstheoretiker und Medienwissenschaftler. Herzlich willkommen bei uns. Herr Bolz, am Wochenende ist das Thema Rente hochgekocht bei der Jungen Union und die Politik diskutiert jetzt wieder neu über die Rente. Kann man über Rente ohne Emotionen diskutieren?
Naja, Rente ist ja immer eine Frage der persönlichen Betroffenheit. Also kriege ich schon die Rente, ich beispielsweise, oder steht sie aus in 20, 30 Jahren, nachdem ich weiterhin gearbeitet habe und Renten auch entsprechend auch eingezahlt habe, die Rentenversicherung? Das sind sehr unterschiedliche Perspektiven, das ist vollkommen klar. So wie ich diese Diskussion bisher beobachtet habe, ist sie eigentlich nicht übermäßig emotional geführt worden, sondern die Widersacher dieser bisherigen Rentenvereinbarung der Regierung innerhalb der Jungen Union operieren ja eigentlich mit sehr sachlichen Argumenten, soweit ich das habe mitverfolgen können. Und wahrscheinlich ist das Thema auch viel zu komplex, um es einfach nur emotional zu bearbeiten. Aber wie gesagt, die Betroffenen haben ihre Gefühle. Es ist klar, ein Rentner, der vielleicht befürchtet, dass er in ein paar Jahren erheblich weniger bekommt, der reagiert darauf natürlich emotional, selbstverständlich. Mhm.
Herr Welser, es ist Herbst, es ist kalt, es ist ungemütlich, vor allen Dingen, wenn man den heutigen Nachmittag sieht, zumindest hier in Berlin. Welches Gefühl dominiert derzeit in Deutschland?
Oh, ich glaube, das dominierende Gefühl ist ein Gefühl der großen Verunsicherung. Und das ja nicht erst wegen des schlechten Wetters im Herbst, sondern wir verzeichnen das ja seit einigen Jahren ablesbar an Zustimmungswerten für Politik, für Systemzustimmung und so weiter, was immer im Sinkflug begriffen ist. Und man kann das, glaube ich, darauf zurückführen, dass wenn man, sagen wir mal, den Zeitraum vor 20 oder 10 Jahren sich anschaut, Bundesbürgerinnen und Bundesbürger eine höhere Erwartungssicherheit haben konnten an funktionierende Infrastrukturen, an funktionierende Verwaltung, an handlungsfähige Politik. Und wenn das meistens sogar im geringeren Maße, als es in den Medien gemacht wird, aber trotzdem nicht mehr richtig funktioniert, dann gibt es so ein Hintergrundgefühl, was so eine Art Orientierungslosigkeit hat. So, die Leute brauchen das gar nicht explizit abrufen, sondern man denkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe neulich mal gesagt, die Deutsche Bahn hat eigentlich mehr an Demokratievertrauen zerstört als die AfD. Ja, da ist was dran, weil genau diese Form von Erwartungssicherheit, ich bin doch eigentlich in einem Land, wo ich das kenne, dass das alles funktioniert. Nun funktioniert es nicht mehr, führt auch zu persönlichen Belastungen, aber niemand gibt eigentlich irgendwie eine Perspektive an, ab wann es denn wieder funktioniert. Und das ist genau die Rentendebatte, das absolute Beispiel dafür, weil nun war der Kanzler bei der Jungen Union, Söder war bei der Jungen Union Und die Verunsicherung bei der Jungen Union ist größer, als es vorher gewesen ist. Und das ist ja sozusagen typisch für den gegenwärtigen Politikstil, dass man nie schlau draus wird, was die jetzt nun eigentlich irgendwie in Richtung gebracht haben. Und das verunsichert die Leute massiv.
Herr Bolz, wenn wir das hören, Orientierungslosigkeit, Verunsicherung, überhaupt Unsicherheit, würden Sie sagen, es gibt sowas wie eine Hierarchie von Gefühlen?
Ich glaube schon, dass es das gibt. Vor allen Dingen lassen sich, glaube ich, die Spitzengefühle relativ leicht benennen. Ich denke, Nummer eins ist auf jeden Fall Angst. Und dafür gibt es ja auch immer wieder Anlässe, dafür gibt es auch immer wieder reale Gründe. Der Streit ist dann immer nur der, ist es ein realer Grund für Angst oder ist es ein imaginärer Grund für Angst? Aber wenn wir nur zurückdenken an Corona, natürlich auch an immer wieder die Kriegsgefahren, die vielleicht drohen, oder natürlich auch der wirtschaftliche Niedergang, der offenbar nicht von niemandem mehr so recht bezweifelt wird, dann sind das alles Anlässe für Angst oder Massenmigration. Es kommt drauf an. Es gibt, wenn Sie so will, die linken Ängste und die rechten Ängste. Und wie gesagt, die haben auch einen realen Kern, aber sie sind vielfach natürlich auch durch imaginäre Szenarien aufgeblasen, weil, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, wenn ich das sage, weil die Medien davon sehr gut leben. Also dass die Inszenierung von Szenen, die Angst bereiten, faszinieren die Leute auch. Also sie erschrecken sie und faszinieren sie. Und das, es gibt auch so etwas, Psychologen, das wissen Sie besser als ich, sprechen sogar von Angstlust. Also es gibt auch eine gewisse Lust an der Angst. Und das bedienen die Medien natürlich auch sehr, sehr gern. Selbstverständlich auch die Politiker. Es gibt auch eine Art Politik der Angst. Also insofern wäre das für mich das Spitzengefühl, nicht im positiven Sinne, aber in einem realen Sinne. Aber darunter gibt es viele andere Dinge auch. Denken Sie an Neid beispielsweise, was auch für die Einschätzung der sozialen Situation außerordentlich bedeutsam ist. Ressentiments und Ähnliches. Also ich denke schon, man könnte da sogar eine Art Hierarchie der Gefühle aufstellen. Und da kommen die positiven Gefühle, glaube ich, erst in sehr, sehr tiefen Ebenen, also sehr nachgeordnet. Denn sehr viele positive Gefühle könnten wir wahrscheinlich jetzt gar nicht referieren aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Im Privatleben natürlich.
Da fällt einem schon ein bisschen was ein. Herr Bolz spricht von der Nummer eins bei der Hierarchie der Gefühle. Man könnte ja auch sagen, die Liebe ist vielleicht die Nummer eins, aber es ist die Angst. Sie haben auch mal gesagt, die Angst ist die Oberbefehlshaberin der Gefühle. Also gehen Sie da ganz mit Herrn Bolz in die Richtung?
Ja, an der Stelle schon. Und zwar ist ja in dem Moment, wo wir über Gefühle im politischen Kontext sprechen, ist ja die Frage, wer mobilisiert Gefühle, wer instrumentalisiert Gefühle. Also nach meiner Vorstellung ist es eigentlich so, dass eine funktionierende Demokratie, wie es die Bundesrepublik über lange Zeit vorgeführt hat, dass Demokratie ja auch Versprechen einlöst, Aufstiegsversprechen, allgemeine Gerechtigkeitsvorstellungen und so weiter, das realisiert. Und in so einem funktionierenden gesellschaftlichen, staatlichen Zusammenhang spielen Gefühle keine besonders große Rolle. Mhm. Eben deswegen Erwartungssicherheit wird eingelöst und die Leute denken, das ist alles okay, was soll schon passieren? Das heißt, es gibt keinen Grund für Angst, außer im privaten Bereich. Wenn diese Orientierungsverluste einsetzen, die Unsicherheit einlässt, dann ist Angst ein dominantes Gefühl. Und dann ist die Frage, wer bewirtschaftet das Gefühl? Und da haben wir natürlich genau den Punkt, dass die etablierten Parteien keine Gefühle bewirtschaften oder nur sehr begrenzt bewirtschaften. Und die populistischen Parteien und Akteure bewirtschaften natürlich Gefühle. Und deshalb geraten die anderen immer ins Hintertreffen. Und da würde ich tatsächlich sagen, warum eigentlich nicht positive Gefühle bewirtschaften?
Ja, aber ich erinnere an das gute Kita-Gesetz zum Beispiel. Also da war doch mal der Versuch, Politik positiv zu formulieren.
Ja, ich weiß nicht, ob das über solche Wordings geht. Aber es geht natürlich über die Herstellung. Deshalb habe ich vorhin gesagt, Gerechtigkeit spielt ja in den Bedürfnissen von Menschen eine unglaublich große Rolle. Also die müssen wissen, dass es in der Welt einigermaßen gerecht zugeht. Das ist übrigens weltweit, also Just Believe nennt man das, sozusagen eine dominierende Vorstellung und Erwartung an Gesellschaft und Staat. Es soll gerecht vorgehen. Das heißt nicht gleich, aber es muss irgendwie ein Mindestmaß an Gerechtigkeit geben. Und Gerechtigkeitsgefühle, Zusammenhaltsgefühle, Suche nach Gemeinschaft, Suche nach Zugehörigkeit und so weiter, Solidarität sind ja im Grunde genommen alles Gefühlsdimensionen, die man auch positiv bewirtschaften kann. Aber nicht, indem man schicke Etiketten draufklebt. Ja. Scholz hatte mal in einem Wahlkampf Respekt als Etikette. Mhm. Sozialpsychologisch muss man immer sagen, wenn Gesellschaft so ist, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen und Politik respektvoll mit den Bürgerinnen umgeht, muss man es nicht thematisieren. Das ist genau dasselbe mit einem guten Gesetz. Entweder das Gesetz ist gut, da muss ich es aber nicht so nennen. Ja, und das, was Menschen umtreibt, sicher macht oder verunsichert, liegt in der Praxis, in dem gesellschaftlichen Umgang miteinander und in dem Gefüge, was außen drum rum ist. Und wenn das fragil wird, dann kann ich so tolle Namen, das ist ja Agenturpolitik, also Agentursprech. Denken wir mal an den Herbst der Reformen, der ja jetzt spätestens, wann fängt der Winter offiziell kalendarisch an,
ja, das dauert ein bisschen,
wird der Herbst der Reformen aber schnell vorbei sein. Dann müssen die Agenturen sich den nächsten Plastikkram ausdenken. Glaubt kein Mensch, hilft auch nicht weiter. Aber gute Praxis, damit kann man Gefühle bewirtschaften.
Mhm, gute Praxis, ich würde gerne noch mal auf die Angst zurückkommen, Herr Bolz. Sie haben es ja als Nummer eins tituliert. Haben auch gesagt, dass Politik die auch auslöst. Mhm. Wenn wir in die Geschichte schauen, finden wir da viele Beispiele, was Angst ausgelöst hat. Nicht nur Kriege, auch Kirche sprechen von Sündern und jüngstem Gericht und so weiter. Ist die Angst des Menschen eine Waffe im gesellschaftlichen Prozess, aber auch in der Politik, kann man das so sagen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich denke sogar eine der wichtigsten. Denn man muss sich ja klar machen, dass moderne Politik, Gott sei Dank, im Wesentlichen Wortpolitik ist. Also dass Kommunikation eine dominierende Rolle spielt. Und dass es die Frage ja ist, wie kann man Menschen beeinflussen? Das ist ja die vollkommen berechtigte Absicht von Politikern, Menschen zu beeinflussen, um sie letztlich zu Wählern auch der eigenen Partei und des eigenen Programms zu machen. Und da sind wir natürlich bei den Gefühlen, denn leider Gottes, müssen wir als Wissenschaftler wohl doch sagen, leider Gottes kann man mit Gefühlen sehr viel mehr erreichen als mit Sachargumenten. Also das ist, glaube ich, etwas, was für aufgeklärte Menschen oder Menschen, die sich aus der Tradition der Aufklärung verstehen, außerordentlich bitter ist, das einzusehen. Weil man natürlich, was sollen wir anderes tun, versucht, sachliche Argumente für alle möglichen politischen Fragen beizubringen, um dann aber immer wieder zu erleben, dass sie ausgehebelt werden, dass sie neutralisiert werden durch starke Gefühle. Und um bei dem Beispiel Angst zu bleiben, wenn Ihnen jemand in irgendeiner politischen Diskussion entgegenhält, ich habe Angst, was wollen Sie dann machen? Sie können dem nicht widersprechen. Sie können nicht sagen, nein, das stimmt nicht, du hast keine Angst oder es gibt keine Gründe. Nein, ich habe Angst und damit ist die Diskussion beendet. Und ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme unserer sogenannten Debattenkultur, nach der wir jetzt wieder verlangen, dass nämlich diese Debatten nicht mehr stattfinden, weil es immer zu dieser Stoppregel der großen Gefühle kommt. Also es wird dann ein großes Gefühl rausgehauen, auch ich bin beleidigt oder so irgendetwas. Und damit ist die Diskussion beendet. Man kann da nicht mehr weiter ansetzen. Und da sehe ich eins der Hauptprobleme, wenn ich an Max Weber erinnern darf, der ja wunderbare Rede mal über Politik als Beruf gehalten hat. Max Weber hat ja einen ähnlichen Begriff, scheinbar ähnlichen Begriff gebracht, als konstitutiv für Politik, nämlich Leidenschaft. Also er meinte, Sachlichkeit und Leidenschaft gehören zusammen. Aber damit war etwas anderes gemeint. Also mit Leidenschaft war eben nicht gemeint, ich habe Angst, ich bin beleidigt, ja, oder so irgendetwas. Sondern es war tatsächlich ein enormes Engagement in der Sache selber gemeint. Also etwas, was ich im Grunde, wenn ich so zurückdenke, ich bin ja auch ein alter, weiser Mann, wenn ich zurückdenke, kann ich das nur noch mit Leuten aus der tieferen Vergangenheit assoziieren, wie Helmut Schmidt beispielsweise. Ich glaube, das war Leidenschaft, was er in der Politik, in die Politik gebracht hat und nicht einfach Gefühle. Später kamen dann die Leute mit Gefühlen, Denken Sie auch etwa an die große Flüchtlingskrise 2015. Da waren Gefühle entscheidend und dominant, nicht zuletzt durch die berühmten Bilder, ja, die ja, wenn Sie so wollen, weltweit bewegt haben. Also da haben wir ein Kernproblem der Politik, glaube ich, dass wir immer weiter wegrücken von Leidenschaft und Sachlichkeit auf der einen Seite hin zu reiner Emotionalisierung von politischen Themen.
Mhm. Herr Welser, darf dann eine Debatte zu Ende sein, wenn einer sagt, ich habe jetzt Angst, oder muss sie dann erst recht weitergehen? Also inwiefern beeinflussen so geschürte Emotionen wie Angst, Wut, Empörung letztendlich auch die demokratischen Institutionen und die Verfahren und die Prozesse?
Naja, ob es die Institutionen betrifft, weiß ich nicht so richtig. Aber es betrifft natürlich wirklich die politische Auseinandersetzung und die Diskurse, die ja nun von Menschen getrieben werden, die schon immer denken, wie weit darf ich denn jetzt gehen, um nicht gleich kritisiert zu werden oder so. Und da ist natürlich vom Gegenpart her tatsächlich so etwas wie das Aufrichten von bestimmten Grenzen des Sagens oder sowas, das interagiert natürlich miteinander, das korrespondiert. Aber ich wollte noch mal auf diese Unterscheidung zwischen Leidenschaft und Gefühlen. Ich glaube, dass die wirklich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass dieser Eindruck, komme ich wieder darauf zurück, sozusagen des nicht mehr Verstehens, was macht eigentlich die politische Klasse, ja auch damit zu tun hat, dass nicht mehr genau identifizierbar ist, wofür eigentlich jemand dort steht. Ja, also wenn wir jetzt eine Situation haben, wo die Koalition alles umsetzt, was Robert Habeck vorgeschlagen hat, wofür er aber die Wahl verloren hat, weil er auch gedisst worden ist, dann ist das natürlich was Absurdes, weil das merken die Leute ja auch. Da denkt man, Moment mal, mit dem Deutschlandfonds, da war doch mal was und mit vielen anderen Dingen auch. Und es ist ja nicht mehr identifizierbar. Also ich persönlich würde sagen, würde schwer definieren können, wofür eine Sozialdemokratie heute steht. Zu Helmut Schmidts Zeiten hätte man das sagen können. Auch, obwohl es da auch viele parteiinterne Konflikte, Auseinandersetzungen gab. Aber man wusste, was ist eine Sozialdemokratie. Man wusste auch mal, was sind eigentlich Grüne. Man wusste auch mal, was sind eigentlich Konservative. Aber das weiß keiner mehr, weil das, was als politisches Handeln dann rauskommt nach irgendwelchen unklaren Prozessen, ist nicht mehr identifizierbar mit solchen Leidenschaften. Und ich glaube, das ist ein echtes Problem.
Herr Bolz, wo verläuft am Ende die Grenze zwischen demokratischer Emotionalisierung, die dann auch zu großem Engagement oder wie Sie sagen sogar Leidenschaft führen kann auf der einen Seite und populistischer Affektpolitik, die dann am Ende nur noch spaltet?
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Also wenn Sie so wollen, ob es eine gute Emotionalisierung von Politik gibt und eine böse Emotionalisierung. Ich sehe dann den Effekt natürlich so, wie Sie das gerade angedeutet haben. Aber trotzdem, ich meine, was ist eigentlich der Effekt der Emotionalisierung politischer Themen? Ich glaube, der Effekt ist der, dass Leute, die von der Sache keine Ahnung haben, trotzdem mitreden können. Also in dem Augenblick, in dem sie ein politisches Problem auf eine emotionale Ebene bringen, kann jeder sich beteiligen. Das ist, glaube ich, auch der Sex-Appeal der Emotionalisierung, nicht? Also der Populismus liegt, wenn man so will, auch schon in der reinen Emotionalisierung eines Themas. Im Sinne von alle, der ganze Populus kann teilnehmen an der Diskussion, was bei sachlicher Diskussion ja überhaupt nicht möglich wäre, wenn wir irgendein Thema nehmen, das bewegt hat, wie Taurus-Lieferungen an die Ukraine als mittlerweile eingeschlafenes Beispiel. Da hätte man richtig Ahnung haben müssen davon, was ist das, wer kann so etwas oder welche Bedienungsanleitungen bräuchte man, um sowas zu machen, welche Folgen hätte es und. Also es gäbe ein extrem komplexes sachliches Thema, aber stattdessen wurde es sehr schnell zu dem Thema, steigen wir in den Krieg ein oder nicht. Also das sind sie dann wieder bei einem Maximum an Angst. Na, Kriegsangst ist sicher die kaum mehr zu toppende, auch fast vielleicht so wie mit Pandemienangst oder sowas noch. Aber insofern, der Populismus schwimmt auf der Welle der Emotionalisierung. Ja? Und deshalb tue ich mich noch schwer, Ihrer Einladung ganz zu folgen und zu sagen, es gibt auch die guten, die positiven Emotionen. Und wenn ich dazu noch eine winzige Bemerkung zu der Frage vorhin tun darf, nach der wie haben Sie gesagt, eine Art Bewirtschaftung der guten Gefühle. Das wäre toll, wenn das möglich wäre, glaube ich auch. Aber die Frage ist es möglich? Ich erinnere mich daran, dass, ich glaube, vor allen Dingen Schweizer immer mal versucht haben, eine Zeitung rauszubringen mit guten Nachrichten. Aber nur Bad News sind News. Das meinte ich vorhin auch mit der Medienfokussiertheit all dieser Debatten und von Mediengeleitetheit. Also es ist, leider Gottes, sind gute Nachrichten viel uninteressanter als schlechte Nachrichten. Und wenn eine gute Nachricht wirklich mal gebracht wird, dann nur deshalb, weil sie sich abhebt von der schlechten Nachricht gestern. Also etwa der Börsenkurs steigt und fällt nicht oder so irgendetwas. Ja, ist nur deshalb interessant, weil er gestern noch gefallen ist. Und solche Dinge machen, glaube ich, das prinzipiell schwierig. Und ich wüsste beispielsweise nicht, jetzt mal außer Phoenix, das ist die einzige Ausnahme, aber wo wirklich Debatten in den Medien noch stattfinden. Also ich wüsste es wirklich nicht. Und zwar deshalb, weil eben man auch schon bei der Einladungspolitik diese Emotionalisierung fördert. Nicht? Man nimmt beispielsweise in Talkshows regelmäßig irgendwelche Sänger oder Schauspieler oder so. Warum eigentlich? Also wer kommt denn auf den Gedanken, dass Herr Krumbiegel irgendetwas Sachliches zu irgendeinem Thema zu sagen hätte? Also könnte man auch jeden meiner Nachbarn dahin schicken, der hätte mindestens so viel dazu zu sagen. Und aber das, man will es, weil man weiß, das Publikum, ja, also die Zuschauer, die kennen den Krumbiegel oder wen auch immer von diesen lustigen Leuten. Und egal, was die sagen, es ist eher dadurch interessant. Aber es hat eben mit der sachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema überhaupt nichts zu tun.
Wie können wir denn zwischen emotionaler Meinungsbildung und faktenbasierter Entscheidungsfindung am Ende tatsächlich unterscheiden? Und sollte Politik versuchen, da die Emotionen zu steuern oder
vielleicht
noch mal zu vermeiden auch?
Nochmal zu der Frage, kann man positive Emotionen politisch kommunizieren? Ich würde denken, ja. Und zwar ist ja unser Land in der glücklichen Situation, eine weitgehend vernünftige Mehrheitsbevölkerung zu haben.
Richtig.
Ja. Also denken wir an die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. 85% der Menschen machen ihr Kreuzchen bei staatstragenden Parteien. Worüber medial vorher, währenddessen und hinterher geredet wurde, war die AfD. Ja, die 85% kamen nicht vor. Und die Situation haben wir ja ganz, ganz häufig, dass diejenigen, die jetzt keine Shitstorms machen, die sich nicht aufregen, die nicht rumpöbeln, die freundlich miteinander sind, die existieren in einer bestimmten Diskursebene, kommt die nicht mehr vor. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben in der Bundesrepublik die irre Situation, wir haben mehr als 40% der Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind. Okay, da kann man doch positiv drüber kommunizieren, indem zum Beispiel verantwortende Politikerinnen und Politiker sagen, dieses Land funktioniert ohne die Leute gar nicht. Wir sind total happy, dass es euch gibt. Das ist super. Ihr müsst eine höhere Repräsentanz bekommen. Die haben den Repräsentanz, dass einmal im Jahr der Bundespräsident im Schloss Bellevue irgendjemandem die Hand schüttelt und sagt, super, dass sie Ehrenamt machen. Das war's. Und so haben wir es an sehr vielen Stellen. Ich würde zum Beispiel gerne aus der politischen Klasse mal hören, dass unheimlich vieles in diesem Land funktioniert, weil Leute sich engagieren. Die engagieren sich ja auch in ihren Jobs. Ich meine, ich habe vor ein paar Jahren mal auf einer Intensivstation gelegen. Seitdem würde ich jedem widersprechen, der sagt, in diesem Land funktioniert nichts. Da funktioniert unheimlich viel, und zwar, weil die Menschen das machen. Und wir haben überhaupt keine positive, emotionale Verstärkung dieses, was da alles gemacht wird. Und man hätte schwupps eine andere Situation, wenn man das mal stark machen würde. Also die Bürgerinnen und Bürger eines Landes als Ressource für die Gesellschaft, den Staat und die Demokratie zu verstehen.
Aber kommen wir da nicht zu dem Punkt, good news or no news?
Das befürchte ich eben auch. Also ich stimme Ihnen ja hundertprozentig zu, dass wir in einem Land leben, in dem die überwiegende Zahl der Leute völlig vernünftig ist, gesunden Menschenverstand hat und toll arbeitet. Sonst wären wir auch längst schon untergegangen. Deshalb bin ich auch immer versucht, ich gebe das gerne zu, diese Bevölkerung und ihren gesunden Menschenverstand nicht in einem Atemzug zu nennen mit der politisch-medialen Elite. Und ich habe das Gefühl, es müsste erst einmal, wenn Sie so wollen, dieser Graben zugeschüttet werden, ohne dass ich weiß, wie man es machen kann. Aber der Graben, der sich auftut zwischen der politisch-medialen Elite auf der einen Seite und den ganz normalen, toll arbeitenden Leuten, was weiß ich, 80% oder sowas, das ist für mich das eigentliche Problem. Und deshalb kommt es auch zu allen Kommunikationsproblemen innerhalb der Politik. Also die Politiker haben sich das ja mittlerweile angewöhnt, wenn sie irgendwie eine Niederlage erleiden, Wahlniederlage oder so, zu sagen, ja, wir haben ja, wir machen alles richtig, aber wir haben es falsch kommuniziert oder schlecht kommuniziert. Nein, es ist eine Kluft, die sich da aufgetan hat, seit langer, langer Zeit schon. Und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, aber das ist dann schon zu viel Soziologie, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass es einen Werdegang gibt des Politikers, der ganz anders ist als noch vor 30, 40 Jahren. Also Leute, die praktisch aus den Bildungsanstalten gar nicht mehr rauskommen in die wirkliche Welt, würde ich fast sagen, sondern dann direkt in die Politik übergehen. Und deshalb bei hoher Intelligenz oft und auch hoher Ausbildung absolut weltfremd sein können. Also das ist eine Möglichkeit. Der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb hat mal die schöne Formel geprägt, intellectual yet idiot. Also ein Intellektueller, aber trotzdem ein Idiot. Ich habe erst ein bisschen nachdenken müssen über Luc Wasser weiter, weil ich mich persönlich erst angesprochen fühlte. Aber natürlich, das gibt's wirklich. Ja, und zwar massenhaft. Also Leute, die hervorragend ausgebildet sind, jahrelang Uni-Studium und so weiter, aber komplette Idioten im Sinne von realitätsfern. Und diese realitätsferne führender Politiker, das scheint mir eins der Grundprobleme zu sein, mit dem wir zu tun haben. Also das Volk ist völlig in Ordnung, oder wie man es nennen will, Bevölkerung, das ist völlig in Ordnung. Und wir haben auch nicht primär das Problem mit Randgruppen, die alles kaputt machen, sondern unser primäres Problem, für meine Begriffe jedenfalls, ist die politisch-mediale Elite.
Mhm. Würden Sie dem zustimmen, Herr Professor Welzer, wenn es um politische Laufbahnen geht, dass da eine politische Kultur vielleicht auch ein Stück weit verflacht und nicht die Fähigsten oder die, die es am besten könnten und am besten wissen könnten, tatsächlich nach oben gespült werden?
Ja, ich glaube, das ist deutlich. Da findet keine Bestenauslese statt. Und man könnte mal eine empirische Untersuchung machen mit denen, die an einer bestimmten Stelle aussteigen. Die gibt es ja. Es gibt ja junge Abgeordnete, die mit großem Engagement in den Bundestag gehen und denken, sie können jetzt was bewegen und nach relativ kurzer Zeit feststellen, dass das Parteiraison das Maßgebliche ist und dass, wenn sie in Ausschüsse wollen, dann müssen sie dies und das und jenes. Ja. Und die vorherigen Verläufe innerhalb der Partei, damit man überhaupt aufgestellt wird und sowas, sind ja auch nicht geeignet dafür, nun besonders, wie soll man sagen, tatkräftig, eigenständig, urteilsfähige Menschen zu fördern. So. Und ich glaube, man greift ein bisschen zu kurz, wenn man jetzt das, also das glaube ich bei uns beiden ja kein Politikbashing. Mhm. Es ist eher eine Verfahrensfrage. Wenn man das zum Beispiel nicht mehr möglich machen würde, dass man mehr als zwei Legislaturperioden Abgeordneter wird oder auch die politischen Ämter begrenzt nur bekleiden kann, dann ist dieser Form von Karriere und von Rekrutierung von Nachwuchs der einfach die Spitze abgebrochen. Mhm. Weil dann können Menschen tatsächlich, die da hoch engagiert reingehen, sagen, ich habe ja nichts zu verlieren. Mhm. Bei mehr als zwei Perioden darf ich hier sowieso nicht sein. Das heißt, mein Souverän ist nicht der Parteivorsitzende, sondern mein Souverän ist die Bevölkerung. Ja. So wie es in der Demokratie ja auch gedacht ist.
Herr Bolz, wenn wir uns anschauen, in welchen Zeiten wir leben, das ist ein bisschen schon in Ihren Antworten auch angeklungen. Das ist eine Zeit der Transformation, der Veränderung. Sie sprachen von Verunsicherung auch an vielen Stellen. Würden Sie sagen, wir leben auch in einer Zeit der Überforderung?
Ich habe mal gehört, ich glaube von einem Nobelpreisträger, Herbert Simon sogar, dass es so etwas wie Überforderung gar nicht gäbe und dass Stress auch so etwas wie eine Modekrankheit ist. Einfach deshalb, weil die Leute eh nicht mehr verarbeiten und aufnehmen, als sie können. Also man hat einen, wie soll man sagen, nur einen begrenzten Aufmerksamkeitshorizont. Und was darüber hinausgeht, perlt einfach ab oder verliert sich einfach. Aber bleiben wir mal auf der Ebene von Politik und Medien. Da gibt es dann sowas Ähnliches schon. Einfach deshalb, weil es eine Zumutung des Kennens gibt. Also man erwartet einfach von jedem Menschen heutzutage in einer modernen Gesellschaft, dass er über eine Fülle von Themen informiert ist. Und auch wenn es ihn nicht interessiert, also dass, wenn Sie dann die Leute fragen, ist es sehr, sehr selten so, dass jemand antwortet, das weiß ich nicht oder da bin ich nicht kompetent oder ich habe keine Ahnung. Bei Politikern ist es fast ausgeschlossen, jedenfalls wenn sie noch im Amt sind. Wenn ich das anekdotisch kurz zuspitzen darf, gerade Helmut Schmidt hat da mal eine fantastische Ausnahme gemacht. Als er nicht mehr Bundeskanzler war, wurde er interviewt über den Bosnien-Konflikt. Und da wurde er so gefragt, was halten Sie davon, wie ist die Situation? Und dann sagte Schmidt, dazu kann ich nichts sagen, das ist mir zu komplex. Das ist die ehrlichste Antwort, die man überhaupt geben konnte und die eigentlich jeder geben müsste. Aber das geht bei Politikern, die im Amt sind, logischerweise nicht, dass sie ihre Ignoranz zugeben. Aber auch die normalen Menschen, die man interviewt oder sowas oder mit denen man über Themen spricht, bei denen wird unterstellt, dass sie informiert sind. Es wird unterstellt, dass sie eine Meinung haben. Und das sind die dann meistens mehr oder minder gezwungen, ihnen vorgegebene Meinungen zu reproduzieren. Und das tun sie dann ja auch. Ja? Also sie produzieren in Sendungen Meinungen. Die Politiker entwickeln Formeln und Slogans zu bestimmten Themen. Und was sollen die armen Leute, die man dann interviewt, anderes machen, als genau das dann wiederzugeben? Denn die Alternative wäre ja Sachorientiertheit, also Kompetenz. Ja? Und wenn ich jetzt gerade gelästert habe über die Kompetenz von Politikern, das ist eine reale Überforderung, also eine Kompetenzüberforderung, wenn man sagt, alle großen Themen dieser Welt, und sie sorgen ja dafür durch die Massenmedien, sorgen sie ja dafür, dass die ganze Welt Thema wird. Alles passiert überall, Überschwemmungen da, Revolutionen da. Alles das wird gesendet, alles das sollte eigentlich irgendwie bekannt sein. Und letztlich haben die Leute den Eindruck, dazu müsste ich auch was sagen können. Aber das ist natürlich illusorisch. Ja, das ist völlig illusorisch. Und wenn eine Überforderung, dann auf der Ebene.
Was macht man in solchen Zeiten? Sucht und braucht der Mensch da Schutzräume?
Na, also erstmal gibt es ja nicht der Mensch im Singular, sondern es gibt ja immer nur Menschen. Und wenn wir vorhin schon gesagt haben, wir gehen mal davon aus, dass 4/5 in dieser Gesellschaft ganz okay sind und klug sind und sonst was, dann haben die meisten dieser Menschen das Problem, haben wir ja auch drüber geredet, nicht vorzukommen in dem medialen Diskurs. Das ist ja wirklich interessant. Und wir hätten da die Fantasie, zum Beispiel etwas zu machen, wie analoge Begegnungsräume zu schaffen in der Gesellschaft, wo Leute sich treffen und begegnen und wo man nicht die vollkommen falsche Wahrnehmung hat, alle sind gegeneinander, wie das bei digitaler Kommunikation und in den sozialen Netzwerken der Fall ist, sondern da erlebt man ja auch, dass Auseinandersetzung möglich ist, dass aber auch interessiertes Nachfragen, ach so siehst du das und so weiter. Das ist ja alles noch existent. Und ich finde das Beispiel so interessant, was die Skandinavier machen, die ihre Bibliotheken umfunktionieren. Die sagen ja, Bibliothek ist nicht nur etwas, wo man reingeht und ein Buch leiht und später zurückbringt, sondern die haben neue Bibliotheken in Helsinki zum Beispiel, wo sie sagen, das sind die Wohnzimmer der Gesellschaft. Und da kann man hingehen, steht vorne an der Tür, man kann hier auch abhängen, man kann sich begegnen, man kann da kochen, man kann da Filme drehen, man kann da Musik machen. Aber man braucht, glaube ich, in der Demokratie, und das muss verstanden werden, Demokratie funktioniert nicht digital. Man braucht die analogen Räume, damit Menschen sich vergewissern, dass sie selbst noch in Ordnung sind und die anderen auch. Ja, und daraus schöpft sich natürlich auch wiederum eine positive Kraft, irgendwie Probleme anzugehen und Dinge zu beurteilen. Und diese Wohnzimmer der Gesellschaft wäre zum Beispiel für mich ein sehr praktisches Konzept, wie man Dinge wieder zusammenbringt. Also wir organisieren ein Portal dafür, dass man auf der Karte einfach sehen kann, was für Initiativen gibt es da. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, Mensch, wir haben doch die alte Scheune hier im Dorf, lasst uns die doch einmal im Monat für alle aufmachen. Und das hat einen wahnsinnigen Ansteckungseffekt, weil das Bedürfnis dafür so sehr da ist.
Wenn der öffentliche Raum, wie Herr Welzer sagt, das Wohnzimmer der Gesellschaft ist, ja, der Ort des Sozialen, was sagt dann das, der Satz von Bundeskanzler Merz über das Stadtbild aus?
Ja, ich meine, Herr Welzer ist ja nicht so weit gegangen zu sagen, der öffentliche Raum ist schon diese Begegnungsstätte.
Nee, eben.
Nicht?
Nee,
sondern das ist das Problem, dass er nicht, dass wir nicht dahin kultiviert haben. Und dafür gibt es natürlich eine Fülle von Gründen.
Aber ich hatte Sie so verstanden, dass es ein guter Anfang ist.
Ja, naja, ich würde da gleich gerne noch was zu sagen, weil wir haben viele, viele öffentliche Räume verloren. Mhm. Die klassische Kiezkneipe, die klassische Dorfkneipe, Begegnungsräume im Rahmen von Sportvereinen, von kirchlichen Einrichtungen, alles Mögliche. Wir haben alle diese öffentlichen Räume sehr stark verloren. Alles kostet Geld, wenn man irgendwo hingeht. Das betrifft gerade Jugendliche und junge Menschen. Und das ist damit gemeint, dass wir eigentlich das zurückerobern müssen. Also nicht kommerzielle öffentliche Räume, wo man sich angstfrei begegnen kann.
Aber das ist ja gerade die Verbindung zu Ihrem Ausgangsthema, Sicherheit bzw. Unsicherheit als Grundgefühl. Wenn man weniger gerne beispielsweise in Parks geht, in den Tiergarten oder so irgendetwas, dann spielt es ja keine Rolle, es ist eine begründete Angst oder eine imaginäre Angst, aber die Angst ist da, es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Egal. Und ähnlich bei anderen Dingen, was weiß ich, wenn man mit der U-Bahn fährt oder mit der S-Bahn fährt. Das sind neue Einschätzungen, ob sie realistisch sind oder nicht. Wie gesagt, spielt ja keine Rolle, weil Gefühle ihre Eigenwirklichkeit produzieren, nicht? Und wenn das eben so ist, dann spielt das zusammen mit den Effekten der Digitalisierung. Denn die Digitalisierung ermöglicht einem ja konfliktfreie Kommunikation. Ja, also das, was wir unter Blasen oder Echo kann man seit Jahren jetzt schon diskutieren, das ist ja eine Realität, das ist einfach so. Und das ist ganz klar, dass alle immer mehr Tools bereitgestellt werden, um diese Blasen immer hermetischer zu machen, ja, um immer sicherer zu sein, dass man ungestört mit seinesgleichen kommunizieren kann, sodass das, was wir immer erträumen, die Wiederkehr der Debatte, die Wiederkehr der Auseinandersetzung, womöglich mit Argumenten, das wird immer unwahrscheinlicher, genau durch diese Entwicklungen. Ich bin aber auch ein Freund dieser Initiativen, sehr sogar, obwohl ich nicht ganz so optimistisch bin wie Herr Welzer, aber ich bin ein Freund dessen, dieser analogen Begegnungen oder Kommunikationen aus eigener Erfahrung heraus. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mal richtig verzweifelt war über den Wahnsinn, der überall Platz gegriffen hat, so in öffentlichen Debatten oder Scheindebatten, einfach mal an den Gartenzaun gegangen zu sein, buchstäblich, um mit meinem Nachbarn mich zu unterhalten. Und er hat sich als der vernünftigste Mensch der Welt herausgestellt. Aus einer ganz anderen Welt, kein Akademiker oder so irgendetwas, ganz und gar nicht. Ein großartiger Mensch. Und wir haben dann sind auf die Garten gekommen, wir könnten doch die Nachbarin von der anderen Seite auch mal einladen zum Kaffee. Und die war ja genauso brillant. Also auch ganz keine akademische Ausbildung, gar nichts in der Art. Einfach arbeitende Bevölkerung. Und mit denen konnte man sich fantastisch unterhalten. Wir waren nicht immer alle einer Meinung, sondern genauso, wie Sie das geschildert haben. Das ist ja das Traditionellste, was es gibt, der Gartenzaun oder
der Ort des Sozialen.
Oder, ja, natürlich, wirklich.
Und wie passt nun das Stadtbild
also
von Herrn Merz da rein?
Ist es schon so, überall, wo das noch stattfindet, dieses analoge Begegnen, funktioniert die Welt noch, ist sie auch noch vernünftig und in Ordnung. Aber wir müssen das halt realistisch auch einschätzen, dass die Digitalisierungswelle immer weiter rollt und dass die Faszination, die davon ausgeht, dass ein Mensch, der sich bisher für isoliert gehalten hat, weil er einen Spleen hat oder sowas, und jetzt feststellt, das, was die anderen Leute meinen Spleen nennen, wird von 20.000 Leuten geteilt, mit denen ich mich jetzt blendend verstehe. Also da bildet sich eine andere Kommunikationsstruktur heraus. Das ist ja keine Zukunftsvision, das ist längst der Fall, seit Jahren schon. Und diese Auseinandersetzung analog, digital, wird ein Zukunftsthema schlechthin sein. Wobei ich allerdings nicht glaube, dass ein Rückzugsverhalten aus dem Digitalen eine sinnvolle Option ist. Also der Autor von der Generation X, Douglas Coupland, hat mal gesagt, withdrawing from media density is the ultimate radical act. Also auf Deutsch etwa, wenn man sich aus der Medienwelt herauszieht, herausnimmt, dann ist das der ultimative radikale Akt. Klingt toll, aber das ist, glaube ich, nur Romantik, ja, so wie Unplug, ja, ich ziehe den Stecker und spiele nur noch mit einer unverstärkten Gitarre oder so irgendetwas. Das ist alles tolle Romantik, aber es ist kein Lösungsweg für das Problem.
Ich würde gerne noch mal auf das Stadtbild und das gesellschaftliche Wohnzimmer zurückkommen. Kann man Kanzler Merz nicht auch so verstehen, dass er sich um den Zustand des Wohnzimmers der Gesellschaft sorgt, indem er so etwas
Nein.
sagt?
Was der Bundeskanzler da gemacht hat, ist Bewirtschaftung von Angst. Und ich fand das skandalös, weil die Verantwortlichkeit eines Bundeskanzlers liegt darin, Gesellschaft zu integrieren und nicht Gesellschaft zu differenzieren und gewissermaßen mit solchen Rhetoriken bestimmte Personengruppen aufzubauen, die nun ganz problematisch sind und für die anderen und so weiter. Und wir wissen natürlich, und deshalb wird es ja auch völlig banal, aus sämtlichen stadtsoziologischen Forschungen oder von jeder sozialarbeiterischen Praxis, selbstverständlich gibt es Problemviertel in Städten. Das wird doch kein Mensch, man muss mal einmal am Frankfurter Hauptbahnhof sein oder am Hamburger oder an bestimmten Plätzen in den Städten, die wir alle kennen, Kölner Neumarkt und sonst irgendwie was, da wissen wir doch, da geht man nicht hin, wenn man es vermeiden kann, weil es eklig ist, weil es fies ist, weil es vielleicht auch gefährlich ist und sonst was. Das ist ein Sachverhalt, der hat was damit zu tun, dass man es hier hat hingehen lassen, dass bestimmte Verwahrlosungen einsetzen im sozialen Raum. Aber das ist auch völlig irreführend zu sagen, das hat jetzt was mit irregulärer Migration zu tun. Also der Oberbürgermeister von Hannover hat gesagt, wir haben 500.000 Einwohner und wir haben 1.500 Personen mit einem prekären Migrationsstatus. Was soll das bitte mit dieser insinuierten Fragestellung des Bundeskanzlers zu tun haben? Also Leute, die kommunal arbeiten, wissen, was das Problem ist, aber nicht das, was der Kanzler da benannt hat.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung und ich würde das gerne, das Thema Emotionalität in der Politik, dann noch mal ein bisschen stärker in den Fokus nehmen. Müssen die liberalen Kräfte in unserem Land lernen, ihre Inhalte besser zu verkaufen, auch im Sinne der Emotionalität besser zu verkaufen? Also ganz im Sinne von John Lennon, der hat ja mal mit seinem Mega-Hit Imagine quasi praktisch das kommunistische Manifest manifestiert und hat dann hinterher gesagt, weil er mit Zuckerguss überzogen ist, wird er akzeptiert. Ja, jetzt verstehe ich, was man tun muss. Bring deine Botschaft mit ein wenig mehr Honig rüber, dann funktioniert das schon. Funktioniert das in der Politik auch?
Ja, es funktioniert in der Politik mit Sicherheit. Die Frage ist nur, ob es gut ist und ob es im Sinne des Liberalismus, den Sie angesprochen haben, auch tatsächlich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich bin ich zu alt, um noch diesen Marketing-Spin mitzumachen. Ich möchte nach wie vor bei Sachlichkeit und Leidenschaft bleiben und möchte eigentlich nicht auf John Lennons Spuren weiter wandeln. Obwohl es gar keinen Zweifel daran gibt, dass es viel besser funktioniert, wenn man mit positiven, netten Gefühlen, wenn man, was weiß ich, Lady Gaga aufbieten kann im Wahlkampf oder so irgendetwas. Natürlich hat das einen Effekt, offenbar keinen durchschlagenden.
Hat aber auch keinen mehr.
Es
ist ja interessant, das haben die Demokraten ja versucht in den USA, also überhaupt keinen Effekt mehr.
Ja, also ich meine, es macht, glaube ich, schon etwas. Man würde auch diese Leute nicht einladen zu irgendwelchen Parteiveranstaltungen, wenn man sich nicht den Effekt versprechen würde, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, wie gesagt, also ich würde ungern aus der Sendung rausgehen mit dem Satz, wir sollten mehr Süßstoff in die Politik einführen. Ich bleibe ein unverbesserlicher Aufklärer und beharre auf Sachlichkeit und der Kraft des Arguments. Ich glaube, wir müssten nur den Ort der politischen Debatte verschieben können, irgendwie raus aus den Talkshows, meinetwegen auch raus aus den innerparteilichen Auseinandersetzungen und wieder hinein vielleicht in ihre analoge Welt. Ja, also wenn man den Leuten, diesen normalen, vernünftigen Leuten, diesen 80%, sehe ich genau wie Sie, wenn man denen eine Plattform bieten könnte, die dann auch, aber auch Effekte hat, also wirklich politische Effekte
hat. Aber das können die ja dann mit auch selber machen.
Sei es auch nur in der Selbstverständigung der Wähler.
Ja. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, müssen wir in der Mitte mehr konstruktiven Populismus wagen?
Nee, muss man gar keinen Populismus wagen. Man muss nur Räume bereitstellen, also im konkreten, aber auch im ideellen Sinne, dass diese Menschen sich wieder beheimatet fühlen. Mhm. Ja, und dann sind sie irre bereit, auch etwas zu tun. Wenn man das blockiert, dann entsteht eben Konfusion und Passivität oder eben Eskapismus, dann gehe ich jetzt auf Weltreise. So, ja? Genau.
Ich bedanke mich sehr für diese sehr angeregte Diskussion. Freue mich, dass wir Politik mal von einer ganz anderen Perspektive betrachtet haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix. Und morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen.